Guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Bevor ich mit der Predigt beginne, und es geht heute nochmal um die Josefsgeschichte, vielleicht eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Wir haben ja das große Problem gehabt, dass unser Jungmeister plötzlich aufgehört hat bei uns. Und wir an dem Punkt waren, dass der Heribert mit dem Altmeister, der auch schwerbehindert ist und eine 50-prozentige Schwerbehinderung hat, den ganzen Betrieb aufrechthalten musste von der Produktion. Heribert, an der Stelle vielen, vielen Dank. Das hat kaum jemand gemacht. Der hat gearbeitet ohne Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja im Rundbrief reingeschrieben, wir suchen jemanden. Und wir hatten ja auch gehofft, dass sich das so löst, dass wir einen Bruder finden oder eine Schwester finden, die kommt. Hat sich niemand gemeldet, aber Gott hat das Problem ganz interessant gelöst, vielleicht auch eigenartig gelöst, ich weiß es nicht. Unser Jungmeister ist schon wieder zurück. Er hat nur einen Ausflug 3 Wochen zum Bio-Wagner gemacht. Dann hat er anfragen lassen, ob er ein Gespräch mit uns haben kann. Und wir haben schon gewusst, was dieses Gespräch bedeutet, weil der Heribert und ich, wir haben uns schon im Hintergrund unterhalten, wie lange wird es dauern, bis er wiederkommt. Das war schon klar. So eine gute Arbeitsstelle wie bei uns findet man wahrscheinlich sehr, sehr selten. Ich habe mir gedacht, das ist wie bei Gott. Manchmal rennen wir von Gott weg, weil wir denken, draußen ist besser. Und nach kurzer Zeit wissen wir, es gibt keinen besseren Platz als bei Gott. Also unser Problem ist zunächst mal gelöst, aber es ist nicht ganz gelöst, würde ich sagen. Einmal ist es ein Riesenunterschied, ob ein Christ, der eine Berufung hat, in einem Betrieb steht und in einem Werk steht, oder ein Mensch, der dann nur seine Arbeitsstelle sucht. Und das macht uns Not. Der Patrick ist kein Christ. Und das merkt man. Das merkt man an seinen Einstellungen, sage ich mal. Er strengt sich an, aber diese Solidarität, die jetzt ein Heribert gezeigt hat, einfach weil er will, dass das Werk bestehen bleibt, weil er will, dass das, was aufgebaut ist, auch erhalten bleiben kann, die könnte ich vom Patrick nicht erwarten. Das ist einfach so. Und da beginnt natürlich dann das nächste Gebetsanliegen, weil wir suchen ja eigentlich auch jemand, der irgendwann einmal mich und die Irmi ersetzt. Und da wird es dann noch schwerer, wenn man dann gleich 2 Leute ersetzen muss. Und da müssen wir echt beten, das merken wir. Da müssen wir wirklich beten, dass da auch, also es sind schon viele christliche Werke kaputt gegangen, weil keine entsprechenden Nachfolger gefunden wurden oder keine Leute, die am richtigen Platz waren mit den Gaben oder keine Leute, die eine Berufung hatten. Weil ohne Berufung, wie willst du ohne Berufung in so einer Arbeit stehen? Das kannst du nicht aushalten. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nervlich nicht, das schaffst du körperlich nicht, weil die Nerven sich sofort psychosomatisch auf den Körper schlagen. Das schaffst du nicht. Und da müssen wir wirklich ganz stark beten. Und es wäre schön, wenn ihr in euren Gebetskreisen immer wieder das umbetet. Es scheint nicht leicht zu sein, da jemanden zu finden. Ja. Okay, jetzt machen wir in der Josefsgeschichte weiter. Ihr könnt euch erinnern, wie die da waren, dass wir letztes Mal, wenn ich richtig im Kopf habe, über Familiennöte gesprochen haben, im Blick auf die alttestamentliche Josefsgeschichte. Und heute geht es um Wege zur Heilung. Es gibt ja in der Bibel Kapitel, die erschließen sich nicht in der ersten Begegnung. Oder anders ausgedrückt, es gibt Kapitel, die hinterlassen, wenn man sie liest, im ersten Moment mehr Fragen als Antworten. Und genauso ist der Abschnitt, den wir heute bedenken, ein Abschnitt, der in mir, vielleicht in euch nicht, vielleicht seid ihr die besseren Bibelleser, aber in mir hat der in jungen Jahren viel mehr Fragen hinterlassen als Antworten. Es geht um den Abschnitt 1. Mose Kapitel 42 bis 1. Mose Kapitel 45 Ende. Also stellt euch schon mal ein, es wird ein bisschen länger. Aber keine Angst, ich werde das nicht alles lesen. Das können wir auch nicht alles lesen. Aber dieser Abschnitt berichtet uns davon, wie Gott es führt, dass sich dieser prophetische Traum, den Josef in seiner Jugend hatte, es waren ja 2 Träume, ihr könnt euch erinnern, diese Garben, diese 11 Gaben, die sich vor ihm neigen, zum Beispiel, wie sich dieser prophetische Traum erfüllt. Und dann geht es in diesem Abschnitt darum, wie eigenartig Josef zunächst mit seinen Brüdern handelt, bevor er sich ihnen offenbart. Also Gott hatte Josef erhöht zum Stellvertreter Pharaos. Und ich möchte sagen, Gott hatte das gegen alles zerstörende Handeln von Menschen, hat Gott Josef erhöht und an den Ort gebracht, wo Gott ihn haben wollte. Und es ist ganz wichtig, ob wir das glauben können, dass Gott das kann. Also kann Gott, wenn Menschen in meinem Leben sehr zerstörend eingreifen, kann Gott stärker sein als dieser Einfluss, der da in mein Leben kommt? Kann Gott es trotzdem machen, dass ich eine Zukunft habe? Kann Gott es trotzdem machen, dass ich meine Berufung leben kann? Ich glaube zutiefst, dass Gott das kann. Die Josefsgeschichte zeigt uns, dass Gott das kann. Und wenn wir neutestamentlich denken, würde ich sagen, die Jesusgeschichte zeigt uns das noch viel mehr. Denn Jesus sollte eigentlich in der Kreuzigung ausgelöscht werden. Und Gott hat ihn auferweckt. Der sozusagen beiseite geräumt werden sollte, war am Ende als der Lebende und der Auferstandene da und kann nie mehr aus der Geschichte ausradiert werden, weil Gott so handelt. Jetzt lese ich mal einen Abschnitt, damit ihr wisst, was ich meine. Wir lesen da in Kapitel 42. Als aber Jakob sah, dass Getreide in Ägypten zu haben war, sprach er zu seinen Söhnen: Was seht ihr euch so lange an? Siehe, ich höre, es sei in Ägypten Getreide zu haben. Zieht hinab, kauft uns Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Da zogen hinab 10 Brüder Josefs, um in Ägypten Getreide zu kaufen. So kamen die Söhne Israels, Getreide zu kaufen, samt anderen, die mit ihnen zogen, denn es war auch im Lande Kanaan und Hungersnot. Aber Josef war Regent im Lande und verkaufte Getreide allem Volk im Lande. Und jetzt lesen wir diesen Satz: Als nun seine Brüder kamen, fielen sie vor ihm nieder zur Erde auf ihr Antlitz. Genau das, was dieser prophetische Traum gesagt hatte, hat sich vollzogen. Wie haben die Brüder sich aufgeregt über diesen Traum? Was haben sie ihm nicht alles unterstellt? Er sei ein Träumer, er bilde sich was ein, er wolle wohl ihr König werden und über sie herrschen. Und welche schlimmen Taten haben sie am Ende getan, um Josef aus dem Weg zu räumen? Und jetzt kommt es genauso, wie es dieser Traum gezeigt hat. Sie knien vor Josef. Natürlich ohne es zunächst zu wissen, weil sie ihn nicht erkennen können, aber sie knien vor Josef. Ich habe mir gedacht, was für ein Moment für Josef. Gott rehabilitiert Josef. Josef konnte sich ja nie wehren, dass diese Träume keine Erfindung waren. Josef konnte ja nie beweisen, dass er nicht ihr König sein will. Er war kein Träumer, er war keiner, der sich über andere erhoben hat, und Gott selbst hat ihn rehabilitiert. Das finde ich übrigens eine ganz wichtige Sache, die wir als Christen glauben, dass unser Recht immer bei Gott liegt. Es ist total wichtig, dass wir daran glauben, dass wir als Menschen, als Christen nicht massiv um unser Recht kämpfen müssen oder um unsere Rechtfertigung, weil Gott kann rehabilitieren. Aber jetzt erwartet jeder, der diese Geschichte liest, mit Spannung eigentlich, wie reagiert jetzt Josef darauf? Und er reagiert, so empfinde ich das zumindest, zunächst mal eigenartig. Ich versuche euch das mal stichwortmäßig, die ganzen 3 Kapitel, die jetzt folgen, stichwortmäßig seine Reaktionen zusammenzufassen. Zunächst unterstellt er seinen Brüdern, dass sie Kundschafter, also Spione wären. Dann lässt er sie für 3 Tage einsperren. Dann nach 3 Tagen lässt er sie plötzlich frei und eröffnet ihnen einen Weg, wie sie heil aus der Situation rauskommen können. Sie sollen einen zurücklassen und den jüngsten Bruder holen und so weiter. Und als er sie freilässt, erwähnt er ausdrücklich, dass er gottesfürchtig ist. Ihr werdet nachher merken, das sind alles Dinge, die haben einen hohen Stellenwert. Er nimmt dann einen von ihnen als Geisel und zwingt sie damit, Benjamin nach Ägypten zu bringen. Und ganz eigenartig, er lässt sie nach Hause ziehen, aber das Geld, das sie für das Getreide bezahlt haben, das legt er ihnen wieder in ihre Säcke. Sie entdecken das, sie könnten also später des Diebstahls bezichtigt werden. Und später bei ihrem 2. Besuch in Ägypten, als Jakob es dann tatsächlich zulässt, dass Benjamin mit nach Ägypten zieht, da ist Josef zunächst freundlich zu seinen Geschwistern. Er lädt sie zum Essen ein und er ordnet die Sitzordnung genau so, wie sie in der Reihenfolge geboren sind. Und er lässt Benjamin 5-mal mehr Essen auftragen. Er lässt sie wieder zurückreisen und er lässt ihnen wieder, ohne dass sie es mitbekommen, ihr Geld in die Getreidesäcke legen und Benjamin lässt er sogar einen silbernen Becher in die Getreidesack legen. Und dieses Mal sorgt er dafür, dass sie auf frischer Tat ertappt werden. Denn kaum sind sie losgeritten mit ihren Eseln, schickt Josef Leute hinterher, die kontrollieren sollen, was in den Säcken drin ist. Eigenartig so zu handeln, oder? Warum tat Josef das? Man könnte im ersten Moment denken, aus Rache. Um sie vielleicht seine ganze Gewalt, seine ganze Macht spüren zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass Josef das aus Rache tat. Ich glaube, dass er das tat, um seine Brüder zu prüfen und um sie zu erziehen. Prüfung ist eine sehr interessante Sache. Wenn ein Mensch geprüft wird, dann ist es so, entweder es offenbart sich, dass ihm was völlig fehlt, dass er was hat, oder wenn es negativ ausläuft, dass ihm was völlig fehlt. Aber dadurch entsteht jetzt die Möglichkeit, dass ein Mensch sich entscheidet, das, was ihm fehlt, sozusagen zu suchen. Es kann auch sein, wenn jemand geprüft wird, dass offenbar wird, da ist schon ganz viel da, aber durch die Prüfung wächst da noch mehr. Ich denke zum Beispiel, dass bei Ruben und bei Juda ganz viel da war. Viel mehr als bei den anderen 8 Geschwistern, wenn ihr das mal in der Bibel schaut. Ruben und Juda haben ja schon bei dem Verkauf oder bei dem Mordversuch Josef gegenüber eingegriffen, sag ich mal. Ohne Ruben und Juda hätte Josef das ja gar nicht überlebt. Und Ruben und Juda waren auch die beiden, die nachher im Ansatz wieder ganz stark wirken. Also man spürt, da waren Menschen, da war schon ganz viel von Gott in ihrem Leben eingesät und das hat sich jetzt vertieft sozusagen. Übrigens fand ich das heute Morgen ganz interessant, diesen Sauerteig, der raus soll sozusagen, weil genau um das geht es in dieser Geschichte. Ich glaube, Josef hat so gehandelt, weil er wollte, dass dieser alte Sauerteig in seinen Brüdern, dass der offensichtlich wird und dass der rauskommt. Dass dann nachher wirklich was Neues ist und nicht das Alte. Josef wollte wissen, ob sie eine Sinnesänderung vollzogen hatten und ob sich ihnen eine Sinnesänderung vollzog, ja, ob sich in ihnen eine Sinnesänderung vollzogen hat und wenn nicht, wollte er dahingehend wirken, dass diese Sinnesänderung kommt, beziehungsweise stark wird. Und ich glaube, damit hat Josef etwas getan, was Gott sehr oft tut. Es gibt einmal eine Stelle im Jesaja 28, da wird davon geredet, dass Gott ein eigenartiges Werk, ein fremdes Werk vollbringen wird. Und er meint damit die ganzen Gerichtswege, die Gott mit Israel gehen wird. Und wenn man sich jetzt fragt, warum geht Gott diese Gerichtswege mit Israel, dann nicht, weil Gott seinen Zorn ungehemmt ausleben will, aus Rache, sondern weil Gott Israel erziehen will. Und so ist es ja auch in unserem Leben letztlich. Wie geht Josef vor? Wie kann man das verstehen, dass er gerade so vorgeht, wie er vorgeht? Wir versuchen einmal ein bisschen durchzugehen. Zunächst mal beschuldigt er sie eines sehr schwerwiegenden Verbrechens. Er beschuldigt sie nämlich, Kundschafter bzw. Spione zu sein. Und alle Beteuerungen ihrerseits helfen nichts. Josef bleibt bei seiner Behauptung und lässt sie einsperren. Das heißt, sie erfahren am eigenen Leib, wie es ist, ausgeliefert zu sein. Für etwas beschuldigt zu sein, was sie gar nicht gemacht haben. Und sie erleben Todesangst. Todesangst. Der Spionageangeklagte im ägyptischen Gefängnis, ohne zu wissen, was mit uns passiert, das löst mit Sicherheit Todesangst aus. Und schon hier beginnt ja vielleicht in Ihnen der Gedanke, den wir nachher tatsächlich auch lesen, warum lässt Gott das zu? Hat das was mit Josef zu tun, der uns ausgeliefert war, dem wir nicht geglaubt haben, als er sich rechtfertigt hat und dessen Todesangst wir, obwohl wir sie gesehen haben, einfach ignoriert haben? Später im Kapitel 42, Vers 21, folgende lesen wir folgendes. Am dritten Tag aber sprach er zu ihnen, wollt ihr leben, so tut nun dies, denn ich fürchte Gott. Seid ihr redlich, so lasst einen euren Brüder gebunden liegen in eurem Gefängnis, ihr aber zieht hin und bringt heim, was ihr gekauft habt für den Hunger. Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, so will ich euren Worten glauben, sodass ihr nicht sterben müsst. Und sie gingen darauf ein. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Sie sprachen untereinander, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wollten ihn nicht erhören. Darum kommt nun diese Trübsal über uns. Ruben antwortete ihnen und sprach, sagte ich es euch nicht, als ich sprach, versündigt euch nicht an dem Knaben, doch ihr wolltet nicht hören. Nun wird sein Blut gefordert. Also in dem ganzen Erleben steht ihnen plötzlich Josef vor Augen. In dem ganzen Erleben dämmert ihnen plötzlich, das hat was mit dem zu tun, was wir vorher gemacht haben, was wir mit Josef gemacht haben. Er lässt sie leben, er eröffnet ihnen einen Weg, frei zu kommen. Und das Interessante ist, hier betont er, das habe ich gerade gelesen, dass er Gottesfurcht hat. Sie dürfen leben, weil er Gott fürchtet. Interessanterweise haben sie Gott nicht so gefürchtet, dass Josef frei leben durfte. Wo war denn ihre Gottesfurcht, als sie Josef zunächst mal umbringen wollten? Wo war denn ihre Gottesfurcht, als Josef da unten im Brunnen geschrien hat um sein Leben? Wo war ihre Gottesfurcht? Sie waren unbarmherzig gewesen, sie wollten Josef, obwohl sie seine Angst gesehen hatten, nicht leben lassen. Und sie handelten ohne Gott zu fürchten. Und die Frage ist, ob diese Aussage, dass ein Ägypter, ein Heide sie leben lässt, weil er Gott fürchtet, ob das nicht was in ihnen angestoßen hat. Ich weiß nicht, ist es euch schon mal gegangen, dass ihr als Christ plötzlich im Leben eines Nichtchristen etwas gesehen habt, was ihr eigentlich tun solltet? Oder ihr habt plötzlich aus dem Mund eines Nichtchristen etwas gehört, was ihr eigentlich sagen solltet? Und plötzlich war der ganz beschämt. Also mir ist schon oft so gegangen. Gott hat mich schon oft durch heidnische Menschen innerlich angesprochen. Nun, einer sollte zurückbleiben. Und er brachte sie in die alte Situation, die sie schon einmal erlebt hatten. Sie mussten jetzt wieder vor Jakob erscheinen und ein Bruder fehlte. Die Situation hatten sie noch gut im Kopf. Nachdem sie Josef verkauft hatten, mussten sie zurück und Josef begegnen und einer fehlte. Josef. Und sie mussten erklären, warum der fehlt. Und es entstand auch die Situation, dass sie wieder, und zwar jetzt ganz existenziell, da kommen wir noch drauf, mit der besonderen Stellung eines der Söhne ihres Vaters konfrontiert wurden. Jetzt war es eben nicht mehr Josef, jetzt war es Benjamin. Wenn ihr diese Geschichte lest, als die nach Ägypten gereist sind, um Essen zu holen, schon ganz am Anfang lesen wir, dass der Jakob sagt, aber den Benjamin, Josefs Bruder, sagt er, die Bibel, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er sprach, es könnte ihm ein Unfall geschehen. Also mit meinen Worten, geht ihr mal, ich sage es jetzt mal ganz krass, so könnt ihr es hören, es ist immer sehr interessant, wie man was hört, geht ihr mal, wenn einer von euch ums Leben kommt, ist es nicht so schlimm. Aber der bleibt da, der darf nicht ums Leben kommen. Man kann immer die Dinge sehr verschieden hören, aber es ist interessant. Und nun sollen sie einen ihrer Brüder zurücklassen. Und das Interessante ist, sie können nicht wählen. Sie können nicht im Kreis stehen und irgendwie Strohhalmchen ziehen oder so. Wer von uns bleibt jetzt zurück? Josef wählt. Wenn ihr die Geschichte genau lest, wählt Josef. Und Josef wählt Simeon. Und lässt ihn vor ihren Augen binden. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten der Erklärung. Entweder Josef wählt Simeon aus, weil Simeon bei dem Verkauf eigentlich, er war der zweitälteste Sohn, Ruben war beim Verkauf nicht anwesend. Eigentlich hätte Simeon als Zweitältester hier die Verantwortung gehabt. Er hätte an dieser Stelle die Hauptverantwortung gehabt, Josef zu schützen. Vielleicht wählt Josef deshalb Simeon aus. Vielleicht, das ist jetzt ein Gedanke, der so nicht völlig in der Bibel steht, aber den man zwischen den Zeilen lesen kann. Ich unterscheide das extra. Vielleicht wählt er Simeon aus, weil Simeon der Rädelsführer der ganzen Geschichte war. Ein paar Kapitel weiter vorne in der Bibel lest ihr, dass die Jakobssöhne diese Schandtat an der Dina mit dieser furchtbaren Sache gerächt haben, dass sie diese Stadtbewohner, dass die überredet werden, sie sollen sich beschneiden lassen. Und mitten in dieser Schwächephase, als alle Männer beschnitten waren und sich nicht richtig wehren konnten, überfallen sie die Stadt und töten alle männlichen Bewohner. Wer war da die Ausführenden, die da getötet haben? Wisst ihr das? Lest ihr mal genau in der Bibel nach, da werden Simeon und Levi genannt. Und als erster der Simeon. Und wenn ihr nachher in 1. Mose 49 den Segen, den Jakob über all seine Söhne ausspricht, liest, da sagt er über jeden einzelnen Sohn einen Segen. Da wird in dem Segen, den Jakob über Simeon ausspricht, wird dieser unbarmherzige Zorn erwähnt, den der Simeon hat. Und deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Simeon der Rädelsführer war. Wisst ihr, es gibt oft in bestimmten Situationen so jemand, der den ersten Gedanken sagt, der dann immer ein bisschen Holz ins Feuer nachlegt, der das ganze Ding schürt. Es gibt immer jemand, der vorausgeht. Und es könnte gut sein, dass Josef ausgerechnet den Simeon nimmt und ihn ins Gefängnis wirft. Und dieser Gefängnisaufenthalt hat ja nicht ein paar Tage gedauert, weil die mussten ja erstmal zurückreisen und dann wieder zurück und so weiter. Die sind ja auch nicht gleich wiedergekommen, wenn ihr die Bibel lest. Also der Simeon hat da eine Mordszeit im Gefängnis gehabt, zu denken. Und es ist eine interessante, seelsorgerliche Erfahrung. Ihr habt den Stefan Rosen erlebt. Und der Stefan Rosen hat eine ganz große Umkehr in der vielen Zeit gehabt, wo er Zeit zum Denken hatte. Ganz viel. Ja, okay. Sie luden jetzt ihre Ware auf ihre Esel, zogen von dannen. Und als einer den Sack auftut und seinem Esel Futter gibt in der Herberge, da sieht er sein Geld oben liegen. Und da lesen wir, da entfiel ihnen ihr Herz. Sie blickten einander erschrocken an und sprachen, warum hat Gott uns das angetan? Also hier merken wir die Strategie von Josef, die er sicher aus einer Weisheit, die er von Gott bekommen hat, vollzogen hat. Die bringt hier sozusagen ihren Erfolg. Sie erleben die gesamte Situation so, als ob Gott sie in die Zange nimmt. Sie kommen von ganz allein auf die Frage, warum hat Gott uns das angetan? Nun, die Antwort, die in ihrem Gewissen war, ist ganz einfach. Was würdet ihr sagen? Wie hat die Antwort gelautet? Weil wir das Josef angetan haben. Das war die Antwort. Und nun wissen wir nicht, ob die weiteren Entwicklungen alle genauso geplant waren, was sich dann vollzogen hat zu Hause bei Jakob, zwischen den Brüdern und Jakob und so weiter. Aber es ist ganz interessant, dass vieles sehr, sehr wohl überlegt war. Auf jeden Fall, Josef bringt seine Brüder in die alte Situation. Sie müssen wieder vor Jakob erscheinen und ihm erklären, dass sein Bruder fehlt. Und Gott benutzt die Situation, um sie noch direkter in Berührung mit ihrer eigenen Schuld, ihrem eigenen alten Schmerz und dem Schmerz von Jakob zu bringen. Das ist mir wichtig. Ich glaube, dass Gott uns manchmal in bestimmte Situationen fallen lässt, damit wir an andere Situationen erinnert werden. Das kann positiv sein, dass uns ein Mensch positiv behandelt und wir erinnern uns eigentlich daran, Mensch, das habe ich schon mal erlebt, damals war ich überhaupt nicht dankbar. Heute kann ich das schätzen, dass so ein Mensch so mit mir umgeht. Damals habe ich das für selbstverständlich gehalten oder was weiß ich wie. Es kann auch sein, dass Gott uns durch so eine Situation an eine alte Schuld erinnert, wie auch immer, wir wissen es nicht. Ich glaube, dass Gott uns manchmal im Laufe unseres Lebens an alte Schmerzen rührt. Hier geht es ja darum, dass sie das nicht aushalten konnten, dass einer das Lieblingskind war. Ich bin weniger geliebt. Mir schenkt man weniger. Ich kriege weniger Aufmerksamkeit und so weiter. Ich werde weniger wahrgenommen. Hier kommen sie nachher wieder an diesen Schmerz, weil sie plötzlich merken, Benjamin hat wieder eine besondere Stellung. Nicht nur Josef hatte eine besondere Stellung, auch Benjamin hat eine besondere Stellung. Und sie kommen mit dem Schmerz von Jakob in Berührung und das hat eine ganz wichtige Funktion dazu, aber nachher. Sie kommen nach ihrem ersten Ausflug nach Ägypten nach Hause. Sie bringen Simeon nicht mit. Sie wissen sehr wohl für sich innerlichen Zusammenhang, warum hat Gott uns das angetan, weil wir das Josef angetan haben. Sie kommen nach Hause und berichten Jakob, und jetzt ist was ganz Interessantes, wisst ihr, was sie berichten? Sie berichten nur das Äußere. Sie berichten, was sie dort in Ägypten erlebt haben. Sie berichten, warum sie Simeon da lassen mussten. Sie berichten, dass dieser Pharao, dieser stellvertretende Herrscher, möchte, dass sie Benjamin mit nach Ägypten bringen. Sie berichten nicht, was ihnen klar geworden ist in der ganzen Situation. Sie berichten nicht, sie sagen nicht, Jakob, wir müssen dir da noch was erzählen. wir spüren, das hängt innerlich mit dem zusammen, was damals bei Josef passiert ist. Der ist gar nicht vom Löwen zerrissen worden. Wir haben den in die Grube geschmissen und verkauft. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, dass das ganz, ganz interessant ist, dass Menschen oft die Außenseite erzählen und längst wissen, dass es da eine Innenseite gibt. Aber die Innenseite, die verschweigen sie. Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Können sie diese Innenseite ihr Leben lang verschweigen? Ich stelle mir nur echte Fragen. Können die ihre Innenseite ihr ganzes Leben lang verschweigen? Nein. Spätestens, als Josef nachher sagt, zieht nach Hause und holt Jakob her. Und Jakob merkt, mein Sohn lebt. Spätestens da hat er doch sicher die Frage gestellt, wie kommt es, dass du lebst? Und meint ihr wirklich, der hat da ein Märchen erzählt, um seine Brüder nicht zu belasten? Ich glaube, die Brüder haben da diesen schweren Moment erleben müssen, dass da reiner Wein eingeschenkt wurde und dass die Dinge auf den Tisch kamen. Und es ist ja interessant, wir wissen als Christen, dass nichts verborgen bleiben kann. Das ganze Neue Testament sagt uns, dass auch die Dinge, die im Verborgenen geschehen, eines Tages offenbar werden. Und trotzdem sind auch wir manchmal Menschen, die eine ganze, ganze Menge verschweigen. Weil die Außenseite kann man nicht verschweigen, versteht ihr? Die Innenseite kann man sehr wohl verschweigen. Aber befreit werden Menschen oft nur, wenn sie die Innenseite vor Gott und vor Menschen auch bekennen. Ja. Sie gehen also nach Hause zu Jakob und sie erzählen ihm, dass dieser Mann gesagt hat, bringt euren jüngsten Bruder zu mir. So merke ich, dass ihr nicht Kundschafter seid, sondern redlich seid. Dann will ich euch auch euren Bruder wiedergeben und ihr mögt im Land Handel führen. Jetzt ist die Frage, wenn das so einfach ist, wenn sie einfach nur Benjamin nehmen müssen und zurückreisen müssen nach Ägypten und dann kommt Simeon frei und sie können dann ungehindert Handel treiben, warum tun sie es nicht? Warum werden die Anordnungen dieses stellvertretenden Pharao nicht einfach befolgt? Nun, das hängt damit zusammen, dass Jakob ein Problem hatte, ihnen jetzt auch noch Benjamin mitzugeben. Schon die Bitte, Benjamin mitnehmen zu dürfen, wäre für Jakob sehr, sehr schwer gewesen. Aber jetzt geschieht noch etwas Erschwerendes und da merkt man, wie massiv Josef das ganze Ding geplant hatte. Wenn ihr das lest, dann ist es so, die kommen nach Hause. Einer hatte auf dem Weg ja schon dieses Geld in seinem Sack da gefunden, sozusagen. Die kommen nach Hause, die berichten, sie sollen Benjamin mit nach Ägypten nehmen. Dann schütten sie das Getreide aus und was passiert dann? Es wird offensichtlich, dass in jedem, also nicht in jedem Sack, aber bei jedem Bruder ist das Geld wieder da. Das ist mir früher nie aufgefallen. Man muss mal die Bibel mit der Zeit genau lesen. Bei einem Bruder, der hat seinen Sack geöffnet, hat den Esel fressen lassen und er hat sofort gesehen, mein Geld ist da, mein Geld ist da. Und die sind alle innerlich an diesen Punkt gekommen, warum hat Gott uns das angetan? Bei den anderen war das Geld irgendwo unten drin. Die haben erst, als sie die Säcke ausgeschüttet haben, das Geld gesehen. Und Jakob steht jetzt vor dem Punkt, sozusagen, ich soll meinen letztgeliebten Sohn Benjamin mitgeben und das Geld ist wieder da. Das heißt, sie könnten ja alle miteinander des Diebstahls bezichtigt werden. Das heißt, er bekommt wahnsinnig Angst um Benjamin, ihn mitgehen zu lassen, sozusagen. Und anschließend berichtet ja tatsächlich die Bibel, er lässt ihn erst mitgehen, als ihnen das Wasser bis zum Hals steht. als sie am Verhungern sind, sag ich mal. Erst da lässt er Benjamin mitgehen. Aber im Zuge dieser ganzen Geschichte äußert Jakob ein paar Sätze. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil seine Söhne können da was heraushören. Zunächst einmal äußert er auch Sätze, die man falsch hören kann. Er sagt zum Beispiel den Satz, mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist allein übrig geblieben. Wenn ihm ein Unfall auf dem Weg begegnet, den ihr reiset, würdet ihr meine grauen Haare mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Boah, wieder so ein Satz. Mein Sohn soll nicht mit euch hinabziehen, denn sein Bruder ist tot und er ist alleine übrig geblieben. Also, zählen wir für dich nicht, Jakob. Zählt nur dieser eine da für dich. Ist der Einzige, der für dich zählt. Wisst ihr, das kann Zorn, das kann Ärger hochbringen. Aber wenn sie genau gehört haben, lesen wir ein paar Sätze vorher, dass Jakob sagt, ihr beraubt mich meiner Kinder. Und er sagt, Josef ist nicht mehr da. Und jetzt sagt er plötzlich, Simeon ist nicht mehr da. Benjamin wollt ihr mir auch noch wegnehmen? Das wird mir alles zu viel, steht da. Aber interessanterweise wird an dieser Stelle bei seinen Kindern auch Simeon aufgezählt. Der hat nicht nur Trauer um Josef und um Benjamin, der hat auch Trauer um seine anderen Kinder. Aber sie begegnen hier an dieser Stelle dem ganzen Schmerz Jakobs. Und das ist wichtig. Sie sollen lernen, sie sollen diesem Schmerz begegnen, um verändert zu werden. Schon vorher hatte Gott es so geführt. Sie hatten gedacht, jetzt ist der Josef weg, jetzt hört unser Problem auf. Dann sagt die Bibel, das war aber nicht so. Als der Josef weg war, ließ der Jakob sich nicht trösten. Das heißt, die sind permanent dem Schmerz Jakobs begegnet. Und jetzt begegnen sie wieder dem Schmerz Jakobs. Und es ist so, und das ist jetzt ganz wichtig, ich mache mal einen kleinen Exkurs. Jeder Schmerz eines anderen ist für mich zunächst ein fremder Schmerz. Ja? Das ist ganz wichtig. Jeder Schmerz eines anderen ist für mich zunächst ein fremder Schmerz. Deshalb fällt es auch so schwer, ihn zu verstehen und in seiner wirklichen Bedeutung zu werten. Das ist ganz schwierig, weil der Schmerz von dir ist nicht mein Schmerz. Ich kann vielleicht versuchen, von außen das irgendwie nachzuvollziehen, aber zunächst mal ist es dein Schmerz. Und als Christ geht es ganz stark darum, den Schmerz Gottes und den Schmerz meines Nächsten zu verstehen. Das ist eine Riesenaufgabe. Also Schmerz ist nicht etwas, was man so einfach versteht. Manchmal geht es gut, ne? Ihr zwei seid verheiratet, ja? Wenn jetzt einer von euch Schmerzen hat, dann ist es natürlich, dass der andere, ihr seid euch nahe, ihr liebt euch, da geht es gut, aber wenn ihr in der Gemeinde, wie viele Leute sind schon in der Gemeinde gesessen und haben gesagt, ich habe eine wahnsinnig schmerzvolle Zeit und keiner hat nachgefragt. Keiner hat nachgefragt. Warum? Weil es ein fremder Schmerz war. Hätte ich ihn selber empfunden, wäre es was ganz anderes gewesen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Gottes Ziel für jeden von uns ist es, dass wir von uns selbst gelöst werden. Dass nicht wer wir im Mittelpunkt stehen, sondern Gott und unser Nächster. Und das kann und soll sich gerade auch im Bereich der Schmerzen vollziehen. Weil Schmerzen, da könnte man mal ein Seminar drüber halten, aber Schmerzen sind ein ganz umkämpfter geistlicher Bereich. Der Teufel ist wie so ein Pirat. Ne? Der will unser Leben kapern. Oder hat einen Enterhaken, sag ich mal. Und den schwingt er. Und wisst ihr, wo er den einhängt? In unseren Schmerzen. Da hängt er den ein. Da gibt es plötzlich, dass ich als Mensch gefangen bin, weil ich das Gefühl habe, keiner interessiert sich für mich. Oder da gibt es plötzlich, dass ich das Gefühl habe, allen anderen darf es gut gehen, aber mir geht es schlecht. Oder alle anderen haben jetzt ein Kind bekommen, ich habe noch keins bekommen. Oder. Ich weiß, versteht ihr, die Variation ist unendlich. Aber bei Schmerzen, da müsst ihr aufpassen. Da ist der Teufel gegenwärtig. Und er hat immer so einen Enterhaken. Und dann probiert er zu ziehen. Und das Interessante ist, meine Schmerzen sind ja da. Versteht ihr? Die Schmerzen waren ja real, dass sie darunter gelitten hatten, dass Josef das Lieblingskind war. Was sie nicht begriffen hatten, war der Schmerz von Jakob. Den hatten sie nicht begriffen. Und sehr häufig ist es im Leben so, dass Gott uns so führt, dass wir von unseren eigenen Schmerzen erst loskommen, wenn wir plötzlich die Schmerzen des anderen ernst nehmen und tief nehmen und wahrnehmen und uns darauf konzentrieren. Und die Josefsgeschichte zeigt, dass Menschen darin wachsen können. Die Geschwister, wir wissen nicht genau, wie tief jeder Einzelne in diesem Prozess war. Aber interessant ist, dass wir in der Josefsgeschichte lesen, als bei Benjamin der Kelch gefunden wurde, da haben alle seine Brüder entschlossen, mit ihm zurück nach Ägypten zu gehen und ihn, ich sage es mal mit meinen Worten, zu verteidigen, obwohl der Mann, der sie gestellt hatte, der Beamte sozusagen, den Josef ihm hinterhergeschickt hatte, gesagt hat, der, bei dem der Kelch gefunden wird, der soll zurückgehen mit uns, als Sklave werden, ihr könnt frei sein. Das wäre eine ideale Situation gewesen, wisst ihr was? Eine legale Situation, schon wieder das Lieblingskind loszuwerden. Ach, das ist doch ideal. Das erste Mal mussten sie schuldig werden, um ein Lieblingskind loszuwerden. Und jetzt hätte sich ihnen sogar legal die Möglichkeit geboten, dieses Lieblingskind loszuwerden, Benjamin. Aber wisst ihr was? Plötzlich konnten sie mit Benjamin mitfühlen. Und plötzlich konnten sie mit Jakob mitfühlen. Und die sind alle zurückgegangen und haben Benjamin verteidigt. Ich ende mit ein paar Versen, die ich vorlese. Und während ich sie vorlese, ich habe mich natürlich stundenlang mit der Geschichte beschäftigt, ihr nur relativ wenig, aber ich hoffe, ihr versteht die Tiefe, was da drin steht. Denn als alles Kopf auf Spitz stand, als sich die ganze Situation später so entwickelte, dass Josef so tat, als ob er Benjamin zum Sklaven machen wollte und die anderen Brüder dürften in Frieden nach Hause ziehen, da lesen wir in der Bibel Folgendes. Da trat Juda zu ihm, also zu Josef, er weiß ja noch nicht, dass es Josef ist, und sprach, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn, und dein Zorn entbrenne nicht über deinen Knecht, denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seinen Knecht und sprach, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir haben einen Vater, der ist alt, und einen jungen Knaben in seinem Alter geboren, und sein Bruder ist tot, und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter, und sein Vater hat ihn lieb. Juda kann plötzlich einfach darüber reden, dass Jakob den Benjamin liebe. Da sprachst du zu deinen Knechten, bringt ihn herab zu mir, ich will ihm Gnade erweisen. Wir aber antworteten meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen, wenn er ihn verließe, würde er sterben. Da sprachst du zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herkommt, sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Da zogen wir hinauf zu deinem Knecht, meinem Vater, und sagten ihm meines Herrn Rede. Da sprach unser Vater, zieht wieder hin und kauft ein wenig Getreide. Wir aber sprachen, wir können nicht hinabziehen. Nur wenn unser jüngster Bruder mit uns ist, wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen des Mannes Angesicht nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht mit uns ist. Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Einer ging von mir und ich musste mir sagen, er ist zerrissen. Ich habe ihn nicht gesehen bisher. Werdet ihr diesen auch noch von mir nehmen und widerfährt ihm ein Unfall, so werdet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter zu den Toten bringen. Nun, wenn ich heimkäme zu deinem Knecht, meinem Vater, und der Knabe wäre nicht mit uns, an dem er mit ganzer Seele hängt, so wird's geschehen, dass er stirbt. Und wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist, so würden wir deine Knechte die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, mit Herzeleid hinunter zu den Toten bringen. Hier redet der Juda in der Erkenntnis, dass tatsächlich Benjamin eine besondere Stellung für seinen Vater hat. Und ich sage es mal mit meinen Worten, dass Jakob das nicht überwinden könnte. Dass Jakob das nicht verarbeiten könnte, wenn Benjamin auch noch verloren geht. Und es ist interessanterweise hier so, er sieht es voll. Und wisst ihr, was dann ist? Dann sagt er, darum lass deinen Knecht hier bleiben an des Knaben statt als Sklaven meines Herrn und den Knaben mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater, wenn der Knabe nicht mit mir ist? Ich könnte den Jammer nicht sehen, der über meinen Vater kommen würde. Juda bietet sein eigenes Leben an, damit Jakob diesen Schmerz nicht erleiden muss. Hier wird Juda plötzlich für mich zum Sinnbild von Jesus, der nicht möchte, dass wir in den Schmerz gehen, der aber auch den ganzen Schmerz Gottes versteht, den Gott zu den Verlorenen hat. Hier wird Juda ein ganz starkes Sinnbild für Jesus. Und hier wird Juda aber auch ein ganz starkes Vorbild für uns als Christen. Wisst ihr, es gibt im Leben Situationen, da empfange ich Schmerz und jetzt kann ich aus diesem Schmerz heraus ungöttlich handeln. Da hat mich jemand verletzt und ich lasse jetzt meinen ganzen Zorn ungefiltert raus. Mein Schmerz mag berechtigt sein, aber offensichtlich ist mir dann egal, ob ich jemand anderem Schmerzen zufüge. Und ich glaube, dass es als Christ so ist, dass ein ganz hoher Reifeprozess da ist, wo ich sage, Herr Jesus, ich möchte keinem Menschen Schmerzen bereiten. Manchmal muss man Schmerzen bereiten, wenn man gut handeln will. Versteht ihr? Wenn ihr jemand kritisieren müsst, weil ihr ihm wirklich helfen wollt, dann müsst ihr ihm manchmal Schmerzen bereiten. Aber die meiste Sünde in dieser Welt, das würde ich jetzt mal so sagen, die meiste Sünde in dieser Welt ist, weil unerlöste Menschen auf Schmerz einfach in ihrer alten Natur reagieren. Und ich könnte jetzt fast die Aussage wagen, ein Großteil der Probleme in den Gemeinden entsteht daraus, wo Menschen aufgrund dessen, dass sie einen Schmerz empfangen, unerlöst, ohne dass Gott da mit eine Rolle spielt, in der ganzen Sache sozusagen reagieren. Das hat Jesus gesagt, wenn der eine eine Watsche gibt, dann halt die andere Wange hin. Warum? Nicht, weil du keinen Schmerz empfangen hast. Natürlich hast du einen Schmerz empfangen, wenn du die Watsche kriegst. Aber damit du keinen Kreislauf beginnst, damit nicht etwas anfängt, wo nachher viele Schmerzen haben. Darum geht es doch. Und insofern merken wir hier in dieser Geschichte, wie wichtig es ist, dass Gott diesen Weg mit diesen Brüdern geht. Sie sollen ganz viel lernen. Sie sollen wirklich ihre Schuld bereuen. Sie sollen wirklich ein Stück den Schmerz, den Jakob hat, über den sie sich furchtbar aufgeregt hatten, dass der zwei Lieblingskinder hatte. Tut mir leid, aber ich liebe meine Frau ohne Ende. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt noch eine zweite ungeliebte Frau haben und ich hätte von beiden Kindern, dann würde ich auch die Frau meiner geliebten, die Kinder meiner geliebten Frau mehr lieben. Was ist da dran unlogisch? Was ist da dran unnatürlich? Das ist ganz natürlich. Aber man muss es halt erst verstehen. Amen. Tut mir leid, dass es so lange geworden ist.
Danke, Thomas.